Okay, Aufnahme läuft. Kannst du noch mal von vorne anfangen?
Okay, ich gehe mal raus.
Also wie man anhand von den Abkürzungen schon erkennt, ich meine, man muss schon, gelinde gesagt, einen ganz schön an der Waffel haben, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Irgendwie alles mit Z und dann ja, Zilf. Wenn man sowas schon in Google eintippt, zum Beispiel mit einer Z-Maschine, dann landet man bei ganz anderen Sachen auch. Also es ist schon irgendwie eine ziemlich abgefahrene Sache, was die sich damals schon überlegt haben. Also das ist so der grobe Überblick. Es geht einmal darum, natürlich, warum die Z-Maschine, die Historie. Dann habe ich gesagt, innere Werte, also da gucken wir mal ein bisschen unten drunter, wie das aussieht. Und dann nochmal so mehr einen Ausblick in Richtung Programmierung, also die Programmiersprache. Der Ingo hatte das ja auch schon mal kurz angeschnitten. Also ist eine Möglichkeit, Zill zu benutzen, aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, zum Beispiel in Form. Also wie gesagt, also es wird ein bisschen technischer. Nochmal ein kurzer historischer Abriss. Die ganze Sache fing eigentlich damit an, dass Will Crowther in irgendwelchen Höhlen gekrabbelt ist und für seine Kinder oder für seine Frau, wie der Ingo erzählt hat, eine Art Text-Adventure programmiert hat, und zwar so ein Höhlensystem, wo man wohl sich über textuelle Kommandos bewegen konnte. Der Code hat sich dann verselbstständigt über das ARPANET, wurde von Don Woods aufgegriffen, und der hat dann die Sache eigentlich erheblich erweitert. Kann man sich auch ganz gut so als Referenz auch mal angucken. Es gibt einen netten Film, Get Lamp heißt der, das ist eine Dokumentation. Und der ist wirklich super, weil da ist zum Beispiel auch der Don Woods in den Anhängen drin, da wird er mal interviewt und so weiter. Leider hat sich der Will Crowther nicht für die Interviews zur Verfügung gestellt, das wäre auch mal ganz interessant gewesen. Aber das ist so, da sieht man, okay, aus der Richtung kommt die ganze Geschichte. Dann ist es so gewesen, dass dieser Code, der in Fortran programmiert war, beim MIT gelandet ist. Und die Jungs, die da unten abgebildet sind, die haben lieber in der Lisp-ähnlichen Programmiersprache programmiert, MGL, MATL, wie schon erwähnt, was dann nachher umbenannt wurde, weil es MATL ein bisschen komischer Ausdruck ist. Wie man sieht, 77 bis 79 hat sich die Sache hingezogen, da wurden etliche Erweiterungen dem Original Zork hinzugefügt. Und im Endeffekt sind das die Leute, die da unten abgebildet sind, also Tim Anderson, Mark Blank, Chris Daniels und Dave Lapping. Das sind auch diejenigen, die bei der Gründung von Infocom dann dabei waren. Wobei, das wurde ja auch schon erwähnt, der gute Mann hier, der ist dann ja zu Apple und hat an dieser Operating System mitprogrammiert. Mal ein bisschen was zu MATL. Also ich habe gedacht, dass man mal sieht, wie MATL überhaupt aussieht. Mal so ein kleiner Quellcode. Also im Endeffekt ist das eine Funktionsdefinition. Das heißt, man hat hier dieses Define, die Brackets hier, das ist ein kleiner Zeichen, die umrahmen das. Dann hat man hier den Namen, Quadrat, dann den Parameter x. Und dann hinten sieht man schon die Notation, also der Operator, eine Multiplikation. Und dann x mal x, dieses Dollarzeichen am Ende deutet darauf hin, dass das in Interpreter lief, das heißt, das wurde sozusagen gleich ausgeführt, also interaktiv. Gibt es also zwei Varianten, man konnte MATL kompilieren, aber man konnte auch interaktiv damit arbeiten, also ähnlich wie bei Python zum Beispiel oder bei For. Ja, und dann unten der Aufruf, eigentlich ähnlich, auch wiederum eingefasst, diesmal mit dem Namen, dann den Parameter und dann die Ausgabe. Das herrliche Bild von den Autoverkäufern. Also das ist die Gründung, das war irgendwie Ende 79. Und das ist auch nicht das komplette, das nennt die kompletten Members of the Board. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das entstanden ist, das Bild, aber es sieht schon irgendwie witzig aus. Weil ich meine, man erwartet nicht, dass solche Leute Spiele irgendwie programmieren. aber wie Ingo ja auch in seinem Vortrag erwähnt hat, ist es ja auch so gewesen, dass die eigentlich gar nicht sicher waren, dass sie Spiele programmieren wollten. Das kam eigentlich nur dadurch zustande, dass Tim Anderson und Mark Blank und wer war es noch, der Dave Lapping war es, auf jeden Fall, dass die an dem Zork in MDL mitprogrammiert haben Und dadurch ist eigentlich die Idee zustande gekommen, ja, warum nicht eigentlich Spiele programmieren? Man hat ja sozusagen schon ein fertiges Produkt. Und ja, da natürlich das auf einer PDB 10 relativ umfangreich war, mit 1 Megabyte Speicherverbrauch dort, hat sich der Mark Blank und der Joe Garris, die haben also die verrückte Idee gehabt, ja, warum bringen wir das nicht auf den kleineren Mikrocomputer raus? Und das ist natürlich eine ziemlich verrückte Idee, wenn man sich überlegt, 1 Megabyte, und ja, die Kisten hatten damals dann vielleicht so 32K, ist schon wert. Das ist übrigens auch das Sternchen, was ich da angefügt habe, den Crash 80 Model 1, das ist auch in dem Interview, das hat also auch der Mark Blank erwähnt. Und da hat er halt auch erwähnt, dass er eigentlich so, ja, wahrscheinlich die verrückte Idee hat, das zu machen. Und ja, 79 haben die sich dann in, ich glaube in Pittsburgh war das, irgendwo am Kaffeetisch haben die auf dem Papier, der Mark Blank und der Joel Bass, die erste Entwurf, ja, dieser Z-Maschine, sozusagen gut erstmal auf Papier gebracht, so ein Grundentwurf. Ja, Maschine hat sich jetzt auch, ich habe auch mal so überlegt, ja, okay, Z-Maschine, okay, wo ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen der Beta und einer virtuellen Maschine? Das ist scheinbar ein fließender Übergang, so wie ich das sehe. Der Unterschied scheint darin zu liegen, dass man den Code kompiliert in einen Bytecode und die Maschine dann den Bytecode ausführt. Also Java Virtual Machine ist ja auch so, man übersetzt und hat dann den Bytecode, der ausgeführt wird. Natürlich rede ich darüber über diese Optimizer, die dann im Hintergrund sind, die Just-in-Time-Compilation. Ja, während, also natürlich die Maschine, die dann da entworfen wurde, die hat natürlich dann auch dementsprechend Entwicklungstools benötigt. Man hat nicht MDL genutzt, sondern man hat sich überlegt, okay, wir specken die ganze Sache ein bisschen ab, schmeißen ein paar Sachen raus und optimieren die mehr so in Richtung für die Sachen, die wir machen wollen, also sprich Text-Adventures. Und daraus ist dann diese ZIL entstanden, so Sorg Implementation Language. Um die ganze Sache zu kompilieren, gab es den Zilch, der allerdings auch als Interpreter funktioniert hat. Man hat es also durch Zilch gejagt und hat daraus ZAP bekommen. Und ZAP ist einerseits der Assembler, andererseits auch die Sprache, also die Assembler-Sprache für die Z-Maschine. Und der wiederum, der ZAP, der hat die ganze Daten in ZIP umgewandelt. Das ist das Programm, das eigentliche Programm, also das Story-File, das auch genannt wird. Das man dann auf der Maschine ausführen konnte. Also bis Version 6 von dieser Maschine, von diesem ZIP wurden von Infocom selbst produziert. Alles nachher wurde dann von Graham Nelson, hier sieht man Graham Nelson, der in Form auch programmiert hat, entwickelt. Das heißt, das war nach Infocom. Also das zeigt auch schon, das hat sich auch nach 89 noch was getan. Da wurden dann gewisse Erweiterungen eingebaut, wie man sieht. Ich glaube, Ingo, wie viele Zeichen waren es? 5, ne, weil der dieses Kommando abhaben konnte. Bei der Z-Maschine ist es so, dass es dann 6 Zeichen sind. Und bei den neueren Versionen halt 9 Zeichen. Man sieht auch unten, die Versionen waren dann halt auch von der Größe her beschränkt. Ja, wie ist eigentlich zu dieser Z-Maschine gekommen? Die ganzen Tools, das ist halt schade, die sind nicht veröffentlicht worden, das heißt weder ZIL noch ZAP, noch diese ganzen anderen Tools. Das Einzige, was eigentlich überlebt hat, das sind halt die vorhandenen Programme. Und so ein How-to-Program ZIL. Das heißt, es ist irgendwie so ein User-Guide sozusagen, wie man ZIL programmiert. Und das haben halt die Leute zur Hilfe genommen. Ganz besonders ist diese Info-Taskforce zu erwähnen. Das waren eigentlich die ersten, das waren Australier, die haben in die Hitchhiker's Guide, soweit ich weiß, gespielt. Und haben sich dann überlegt, auf einer CPM-Maschine, haben gesagt, ja, wie funktioniert das eigentlich? Haben angefangen, die Sache reverse zu engineeren. Und daraus ist dann dieser Info-Task-Force-Interpreter entstanden. Und der hat sich auch mal ein bisschen weiterentwickelt. Man sieht, 1992 gab es dann noch die Unterstützung für Version 5, Storyfiles. Aber das Wichtige eigentlich, was die Leute da geschaffen haben, ist einmal so eine Art Implementierung zu schaffen, damit die Sache vorangetrieben wird. Das heißt, die haben sehr viele gelernt dadurch. Und irgendwie ist das dann auch ja, dem Graham Nelson sozusagen ja, vor Augen gekommen. Und die haben halt zusammen gearbeitet und der war derjenige, der diese Z-Maschinen-Spezifikation, den Standard, erstmal niedergeschrieben hat. Und daran halten sich eigentlich soweit ja, alle Z-Maschinen dann wieder, die es soweit gibt. Da gibt es relativ viele. Einer der Programmierer, von, der auch bei der Info Task Force dabei war, der hat diesen Frotz-Interpreter zum Beispiel programmiert und der wurde auf DOS programmiert in C und ja, das war so eine Sache, das hat das wirklich einfach gemacht und da gibt es jetzt mittlerweile auf verschiedensten Plattformen, ja, auch zum Beispiel auf dem Mac oder auf dem iPhone. Ja, das ist mal so ein Überblick über den Aufbau von dieser Maschine, so ein Schema. Wie man sieht, man hat einmal einen Speicher, der hier abgebildet ist. Dann hat man den Prozessor, den Program Counter, das heißt das Register sozusagen, was auf die aktuelle Routine, die ausgeführt wird, oder den Befehl, die ausgeführt wird, zeigt. Dann hat man einen Stack und dann irgendwo die Hardware, die nur über ja, die Routinen von der Z-Maschine sozusagen angesprochen wird. Was besonders an diesem Aufbau ist, dass der Stack und der Program Counter sozusagen aus der Maschine selbst herausgenommen ist. Normalerweise ist hier eigentlich umgekehrt, dass man Register sozusagen hat im Prozessor. Und hier ist es so, dass ja, der Program Counter sozusagen draußen ist. Alles andere wird über dieses Memory abgebildet. Und da hat man eigentlich hier diese Bereiche, den dynamischen Bereich, man hat hier den statischen Bereich und ein Heilbereich. Man sieht hier im Heilbereich zum Beispiel der Z-Code abgelegt, das heißt die ausführbaren Programme. Diese Aufteilung hatte den Sinn, ja, einmal natürlich Bereiche zu schaffen, die geschützt sind vor Änderungen, zum Beispiel das Action-Table und so weiter und so fort. Hätte dann eigentlich aber auch gereicht, wenn man nur einen statischen Bereich hätte. Das erklärt sich so. Das Maximale sind halt 64K, die angesprochen werden können, also dynamisch durch statisch sind 64K. Das High kann aber höher liegen. Das heißt, die hatten schon sozusagen im Kopf, okay, das mag nicht alles jetzt in den Speicher sozusagen passen. Das heißt, wir haben auch noch Bereiche, die ausgepaged sind. Das heißt, die liegen auf einer Platte, auf einer Diskette. Und gab es ja dann auch, wo man eine zweite Diskette hatte, die man dann einlegen musste und die dann nachgeladen wurde. Das heißt, es war auch schon möglich, sowas zu machen. Ja, eine Besonderheit ist auch, da die Maschine natürlich optimiert war für diese, ja, diese Adventures. Die ganze Sache war ja immer so raumartig aufgebaut. Das hat man einen Raum und ein Objekt in einem Raum, man kann ja irgendwas machen. Und die ganze Sache wurde dann hier in diesen Objekten abgelegt. Das heißt, im dynamischen Bereich wurden die Objekte abgelegt, die halt leicht verändert werden konnten. Das heißt nicht, dass man eine dynamische Speicherverwaltung hat. Also es gibt nicht irgendwie sowas wie New Object oder sowas, wo dann ein neues Objekt angelegt wird. Das ist nicht in der Maschine. Diese Hardware, die angesprochen wird, da sieht man ja schon schön den Drucker. Das war halt auch möglich, dass man den Druck anschalten konnte, das heißt so ein Transkript über seinen Verlauf, also wenn man irgendwie Go, North, was ich was tippt, konnte man das direkt auf den Drucker auch ausgeben lassen. Auf dem Stack, das vergesse genau, auf dem Stack lokale Variablen, das heißt, wenn man eine Funktion hatte, eine Unterfunktion aufgerufen hat, dann diese lokalen Variablen, die werden auf dem Stack abgelegt und die Rücksprünge natürlich. Der Stack ist irgendwie nicht begrenzt, also der ist auch nicht irgendwie definiert in der Z-Maschinen-Spezifikation, das ist, muss halt von der Maschine selbst erledigt werden. Das nochmal so ein Beispiel für so ein Objekt. Es gibt ein ganz nettes Adventure, was man so zum Testen und so weiter, also das Text, was hier in der Mitte ist. Das heißt, der Cloak The Cloak of Darkness, genau. The Cloak of Darkness. Und das Adventure, das gibt es eigentlich in vielen Programmiersprachen für die Z-Maschine. Also einmal in Zill, einmal in Form 6, einmal in Form 7. Und daraus habe ich, ich habe das halt mal kompiliert in Zill und habe mir ein Objekt, so ein Objektbaum ausgeben lassen für das Foyer. Also ich spiele in so einer Oper. Und im Foyer der Oper sind halt gewisse Sachen. Und wie man sieht, man hat hier sozusagen hier so ein Objekt, was ja, das Root-Objekt ist. An dem Root-Objekt, das ist sozusagen die Welt, wie kann man sich das vorstellen, hängt das Foyer, da ist die Bar dran und da ist der Cloakroom, also der Raum, wo man seine Kleidung anlegen kann. Und also man hat ein Objekt und die Objekte können auf gleicher Ebene hier existieren, man kann aber auch Subobjekte haben, also Kinder sozusagen dran hängen. Da sieht man zum Beispiel, okay, da ist eben eine Message angehängt und da ist ein Small Brass Hoop, also ein Haken aus Messing.
Also richtig mit Vererbung und so weiter.
Genau, also man sagt eigentlich nicht Vererbung, sondern Aggregation. Also man hat ein Objekt, also zum Beispiel diesen Brass Hoop, und der ist sozusagen eingebaut in das Objekt. Also das Objekt hat, also eher eine Aggregation. Also keine Vererbung. Also man kann jetzt sagen, okay, ich habe jetzt den Cloakroom und ich vererbe den, also heißt, ich spezialisiere den Cloakroom jetzt zum Beispiel nur in Raum mit in besonderen Eigenschaften. Also man, ich glaube, bei der Softwaretechnik wird man eher von Aggregation reden. So ein Objekt wiederum kann Attribute haben und Properties. Attribute sind Flex, kann man sagen. Und Properties, das sind solche, wie der Name schon sagt, halt noch Eigenschaften, die dazu gehören. Also Beschreibungen und so weiter und so fort. Die Description, ja, das ist sozusagen die Kurzbeschreibung von diesem Objekt. Hier sieht man auch Sibling-Objekt, also auf gleicher Ebene die Objekte. Und dann Child-Objekt, das heißt, wenn noch ein Kind-Objekt vorhanden. Und den Parent. Da gibt es natürlich dann Methoden, um zum Beispiel zu sagen, ja, ich verschiebe jetzt ein Objekt. Das heißt, ich kann den Parent zum Beispiel ändern. Das heißt, ich kann den jetzt verschieben und kann den in ein Unterobjekt, in einen anderen Raum legen. Das ist möglich. Das Objekt aber an sich bleibt sozusagen starr im Speicher. Nur diese Referenzen, die werden geändert, die kann man ändern. Dann gehe ich nochmal zurück hier zum Header. Genau, worum sieht man, das ist ein Header, der ist 64 Byte groß, das ist festgelegt. Und das ist eigentlich so die erste Sache, die gemacht wird. Der Header wird geladen und da stehen halt gewisse Grundinformationen drin. Da hat man zum Beispiel die Version, die im ersten Byte definiert ist. Danach kommt Flex, ist auch ein Byte. Da gibt es eine ganz nette Sache, hier sieht man Legendary 10-Bit. Und zwar gab es Adventures, die von, für den Trash 80, halt, also für Tandy vertrieben wurden, oder für den Tandy, für Tandy-Computer. Und die waren ziemlich eigen, die wollten halt keine ja, Worte drin haben, die nicht so nett sind. Und da gab es dieses Bit, was sozusagen, also da gab es ein Adventure, Cutthroat hieß das, da war es so, dass da gab es zum Beispiel Private Dicks, das wurde dann in Private Eyes umbenannt. Durch dieses Bit. So was zu sagen, ja. Ja. Man sieht auch Status Line, also hier oben, das ist Status Line, die kann man ein- und ausschalten und also gewisse ja, Konfigurationsparameter. Dann eine Release-Nummer. Das ist die, eigentlich die Release-Nummer von dem Story-File sozusagen. Und dann Begin of High Memory, das ist dieser High-Memory-Bereich. Also wenn ich nochmal zurückgehe, in den High-Memory-Bereich, das heißt, man definiert hier den Anfang von dem High-Memory-Bereich und der geht wirklich bis zum Ende des Story-Files. Damit ist aber nicht das, diese 64K-Beschränkung gemeint, sondern wirklich bis zum Ende der kompletten Story. Dann den Programm-Counter, also wo ist sozusagen der Einsprungpunkt in die erste Routine, die aufgerufen wird sozusagen, das steht auch da drin. Dann Dictionary-Adresse und die Object-Table-Adresse, also praktisch überall diese Bereiche, die wichtig sind für das Adventures, wo werden das, wo das Dictionary abgelegt, wo sind die Objekte abgelegt und so weiter und so fort. Globale Variablen, die sind im dynamischen Bereich halt auch gelegt, das heißt, man kann in gewisse Variablen was reinschreiben und wieder rauslesen. Das geht halt nicht. Das hat man gefühlt. Und dann noch den, ja, die Größe des dynamischen Bereichs. Und gleich hinter dem dynamischen Bereich schließt sich sozusagen der statische Bereich an. Und der statische Bereich, der kann bis zu 64K gehen oder halt bis zum Ende des Storyfiles, falls es kleiner ist als 64K. Das heißt, der statische Bereich und der Hyperbereich, die können sich überlappen. Hört sich alles ziemlich konfus an, aber hat halt die Idee ist halt wirklich, dass man wirklich mehr als 64K sozusagen irgendwo liegen haben kann, kann es dann einpatchen. Ja, da gibt es noch mehr Flags, also Transkript, das erwähnte auf den Drucker ausgeben, wenn das zum Beispiel gesetzt ist, was man eingibt während des Spielens, halt ausgedruckt. Gewisse Flags, ich habe das jetzt hier nicht markiert, das kann man dann in der Spezifikation nachlesen, wenn man möchte, die dürfen verändert werden, manche Flags sind halt read-only. Also jetzt auch Bestimmungen hier. Ja, dann noch die Seriennummer, man sieht hier Month, Day von der Reihenfolge, sind dann 6 Bytes und dann Abkürzungsadressen. Also es ist eine Optimierungsgeschichte, die Compiler, die ja, generieren sozusagen irgendwelche Abkürzungen aus den Worten und die werden halt auch im Speicher abgelegt, das halt ein Pointer im Endeffekt drauf. Die File-Size, die ist so ein bisschen, ja, wie man sieht, ist ja ein Wort, was hier angegeben hat. Das heißt, wenn es größer ist als 128, 64K, dann funktioniert ja sowieso nicht mehr mit der File-Size. Und da ist ja auch irgendwie, das wird nicht bei allen unterstützt, also das ist so ein bisschen, ja, da muss ich nicht drauf verlassen. Ja, hier nochmal eine Zusammenfassung, also der dynamische Speicherbereich beginnt am Anfang des Speicherbereichs sozusagen, ist definiert im Header die Größe. Und ist aber mindestens 64 Byte groß wegen dem Header. Dann der statische Bereich schließt sich direkt an, das heißt, da ist keine Definition, irgendwie, wo der statische Bereich beginnt. Der beginnt immer gleich direkt nach dem dynamischen Bereich. Und endet halt an dieser 64K-Grenze. Und dann der Hyperbereich, dementsprechend definiert im Header 04, kann auch diesen statischen Bereich überlappen, darf nicht den dynamischen Bereich überlappen und geht halt wirklich bis zum Ende des Storyfiles. Mit verschiedenen Adresstypen, also wie man in der Z-Maschine den Speicher adressiert. Die simpleste ist die Byte-Adresse, ist einfach nur die Adresse im Endeffekt, was man im Speicher adressieren möchte. Dann die Word-Adresse, das ist im Endeffekt so, dass die interpretiert wird, die Adresse, die gespeichert ist, geteilt durch 2. Das heißt, man kann dann Bereiche bis 128K adressieren, also der erste Byte vom 128K-Block bis zum Ende. Und da gibt es noch eine andere Variante, ist eigentlich, wenn man sich das anguckt, ähnlich. Packet Address hängt wiederum von den Versionen ab. Soweit ich weiß, die hier, das wurde auch nur für die Abbreviations Table genutzt. Für die Packet Address, da ist das halt offener. Und so eine Packet Address, das ist halt auch interpretiert, okay, wenn da eine Adresse steht, dann ist halt zweimal der Bereich. Zum Beispiel, wenn ich da 8000 reinschreibe, dann ist damit gemeint, dann hat sozusagen das erste Byte im 128K-Bereich. Wie man sieht, klar, die Storyfiles wurden ja größer, gab es dann bei Version 4, 5 und so weiter, es wurde dann immer mehr, und also gibt es noch ein paar andere Varianten. Gute Nachricht für alle Freunde von Motorola-Prozessoren, das ist eine Big-Endian-Maschine. Ja, also man speichert das höchstwertige Byte auch wirklich an der innersten Stelle sozusagen ab im Speicher. Ja, und dann die Maschine unterstützt auch Signed-Nummern. Das heißt, die Bereiche, wie sie da stehen, also im Endeffekt immer wortweise, also 16-Bit. Wie schon erwähnt, keine dynamische Speicherallokation. Was interessant war, es ist ein Zufallszahlengenerator eingebaut, und wenn man das Speck nachliest, steht extra drin, man soll sich nicht auf den ANSI-Generator verlassen. Also es sind auch wirklich gute Tipps drin, wie man den Zufallsgenerator so optimiert, dass er wirklich für die Adventures, die auch existieren, gut funktioniert. Dass man dann nicht so gefrustet ist. Und dann natürlich, weil es ja so schön ist, haben wir auch einen eigenen CISPI-Code, also angelehnt an ASCII. Aber weil wir ja gelernt haben, auf einer PDP 10 zu programmieren, mit ordentlich Characters in überhaupt speichern kann, haben die Jungs das auch gemacht. Hat natürlich den Sinn, wie man sieht, also man hat hier immer, also ein Zeichen jetzt sozusagen, nicht ein Zeichen, sondern ja, es gibt die kleinste Einheit, mit der man einen Buchstabe sozusagen abspeichern kann, ist ein Wort, immer. Und wie man sieht, man kriegt drei Z-Charakters in der Z-Buchstaben, die in 5-Bit verschlüsselt werden. Das erste hübsche Bit, was hier hinten drin steht, das ist das Bit, was signalisiert, dass es Ende der Zeile ist. Das heißt, man kann die Strings abspeichern und das letzte Wort hat sozusagen das Bit gesetzt, das signalisiert, okay, das ist Ende. Das heißt, man kann keine Nullterminierung oder auch kein Counted String wie ein Force zum Beispiel, wo man zuerst die Anzahl hat und dann hinter das String kommt, sondern das wird so kodiert. Und das ist die Tabelle, um das zu kodieren. Das ist also auch angelehnt an ASCII, also man nimmt sozusagen gewisse Bereiche. Man hat drei Alphabete, das sind die hier. Per Default ist es so, wenn nichts drin steht, also wenn man nur die Zeichen sozusagen in dieser Codierung aufnimmt, ist das alles Kleinschrift. Das hat natürlich den Grund, dass im Amerikanischen nicht so viel Klein-Großschreibung vorkommt. Es war ja auch die Frage vorhin, wegen der Übersetzung von Zorg zum Beispiel ins Deutsche. Ich meine, wir haben halt Groß-Kleinschreibung, dann wird das mit diesem Abspeichern von diesen drei Zeichen schon schwieriger. Weil man muss ja die Alphabete umschalten. Das heißt, man hat immer einen Shift-Charakter, das ist hier erwähnt, also die 4 und 5, also ein Shift, wenn ich einen Charakter 4 speichere und danach zum Beispiel wie das A, dann wird das umgeschaltet hier auf A1, das heißt ein Großzeichen. Das heißt, man hat immer, als ob man auch wirklich auf der Tastatur Shift drückt und dann A, so ist das gelöst. Das heißt, wenn man viel Groß-Kleinschreibung drin hat, dann wird die ganze Sache mit dieser Komprimierung, ist dann nicht mehr so vorhanden. Also es war nicht so, dass die irgendwie einen tollen Packalgorithmus drin gehabt haben, sondern es war einfach wirklich gelöst dadurch, dass das in dieser kompakteren Schreibweise, kompakteren Speicherweise erledigt wurde. Für wenn man halt wirklich viele Sonderzeichen hatte und sowas, wurde es halt schon aufgeblähter. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel angucke, hier, ich habe ja als Beispiel mal VCF kodiert, kann man sich das ja angucken. Hier haben wir V, und wenn ich jetzt hier oben nach dem V gucke, ne, jetzt da hinten, also es geht hier jetzt natürlich hexdezimal, was schöner ist, 1b ist dann der Charakter, wenn man das dann dementsprechend dual in Bits halt umschreibt und dann halt packt sie das die ganze Sache so aus. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel VCF groß schreiben möchte, müsste ich ja für jeden Buchstaben wiederum den Shift-Charakter schreiben. Das heißt immer eine 4, dann das V, dann wiederum eine 4, dann das C und so weiter. Das heißt, es wird gleich größer. Vielleicht noch zu erwähnen, wir waren relativ fortschrittlich, die haben nämlich auch so gedacht, naja, vielleicht haben wir ja irgendwelche komischen Zeichen, die wir eigentlich gar nicht in dem Zeichensatz hier drin haben. Und kaum zu glauben, aber war, es gibt wirklich auch Unicode-Unterstützung schon. Also man kann wirklich, im Header gibt es dann noch einen Offset, den man beschreiben kann. Und das ist im Endeffekt dann so ein Sprung in irgendeine Unicode-Tabelle. Also man kann da schon nette Sachen machen. Gucken wir uns mal ein bisschen so die Opcodes an. Also ein Opcode besteht eigentlich immer aus dieser Reihenfolge hier. Opcode, Typ des Operanden. Store-Variable, Branch-Offset oder halt Text-to-Print. Manche sind optional, ich will jetzt nicht zu sehr da ins Detail gehen. Es gibt halt Operanden oder die Opcodes, die gibt es einmal Short, dann Long, also verschiedene Typen, das heißt, die können hier ein oder zwei Bytes lang sein. Ich habe jetzt mal zum Beispiel ein Print genommen, Print-I, was nichts anderes macht als so einen ZASCII-Code im Endeffekt auf dem Bildschirm ausgeben. Schön ist natürlich dran, wenn man sieht, das VCF dahin, das ist 2 Byte, also ein Wort, was man ausgibt und damit ist auch schon die Nullterminierung alles drin. Das funktioniert im Endeffekt so, dass die ersten 2 Bit signalisieren, okay, das ist ein Short-Befehl. Danach, wenn das ein Short-Befehl ist, gibt es natürlich dann diese ganzen Regeln, die man sich da angucken muss, wenn das ein Short-Befehl ist, dann signalisiert das vierte, fünfte Bit, also hier diese rot markierten, die signalisieren, okay, die Anzahl der Operanten. In dem Fall gibt es keine Operanten. Und die letzten, die niedrigsten 4 Bit, die signalisieren, okay, was ist es eigentlich für ein Opcode, das kann man dann halt ausmaskieren und dementsprechend kommt dann das Print überall raus. Und die Daten, also der String, der steht direkt im Endeffekt dahinter. Wenn man das ausführt, die ganze Sache auf dem Bildschirm ausgegeben. Routinen, also praktisch die Funktionen, die werden im Speicher folgendermaßen abgespeichert. Man hat lokale Variablen. Ein Byte kann man da definieren, also bis zu 56 im Endeffekt. Und dann die initialen Werte. Ich habe ja da schon geschrieben, V1 bis 4 sind das die Werte, die man vorinitialisiert. Bei den Versionen 5 und später sind die einfach alle auf 0 gesetzt. Das sind n-mal die Worte, die oben in Anzahl lokaler Variablen gespeichert sind. Und dann darauf folgend kommt direkt die eigentliche Routine. Und hat man ja im Header gesehen, da war das ja Programm-Counter im Endeffekt und der Wert zeigt im Endeffekt auf die Einsprungadresse in die initiale Routine. Bisschen unterschiedlich ist die Version 6, habe ich auch da mal erwähnt. Da gibt es eine extra Main-Routine, über die das gelöst wird. Das ist ein bisschen anders da. Dann ist das eine Packed-Adresse bei den anderen Versionen ist es eine Byte-Adresse. Das heißt, das muss natürlich irgendwo im Speicher liegen. So, wie initialisiert sich so eine Z-Maschine? Das ist so ein simpler Ablauf. Das ist im Endeffekt auch nicht richtig definiert. Aber ich habe mir halt mal ein paar Codes angeguckt von so Implementationen, wie man das so erledigen kann. Und das sieht im Endeffekt so aus. Erstmal werden grundsätzlich die Variablen initialisiert, die intern benutzt werden. Und der Stack wird dementsprechend initialisiert. Dann lädt man den Header des Story-Files. Dann wird der dynamische, statische Bereich initialisiert, High-Memory initialisiert. Wie gesagt, also die Story-Files, Header wird geladen, der Header wird sozusagen die Informationen werden ausgelesen, auch diese Tendibit-Geschichten und sowas. Und dann wird in die erste Routine reingesprungen, also sozusagen die Main-Routine, die aufgerufen wird. Die wiederum ist dann eine Loop, das heißt, die lädt den Opcode, interpretiert den Opcode, führt ihn aus und geht wieder in die Loop zurück. Gehen wir mal zu der Programmierung rüber. Nochmal die MDL-Funktion, also das ist Quadrat in MDL. Wenn man sich jetzt die CIL-Funktion anguckt, im Endeffekt sieht ja sehr ähnlich aus. Einer ist Define, einer ist Routine. Der Rest komplett identisch. Wenn man die ganze Sache dann durch den Zap durchjagt und Assembler-Code raus erzeugt, sieht die Sache folgendermaßen aus, dass man halt die Funktionsdefinition hat. Dann eine Multiplikation, das ist halt auch dementsprechend ein Code, der in der Z-Maschine definiert ist. Die ganze Sache wird auf dem Stack gespeichert. Also weil es ja sozusagen eine lokale Variable ist, der Rückwert wird dann dementsprechend auf den Stack gelegt, bei dem Call unten ausgegeben oder dem Print end Stack.
Der Rücksprung auf die Adresse, auf die aufrufende Adresse, wie ist der auch dann?
Genau, es liegt auf dem Stack, genau. Das ist der Post. Steht auch in der Zeitmaschinen-Spezifikation drin, dass die Routinen halt dementsprechend auch darauf achten müssen, dass der Stack-Frame natürlich nicht abgeht. Das ist nicht irgendwie das. Das ist jetzt mal in Form 6-Code, also die Programmiersprache sozusagen, die auch Z-Code erzeugt, allerdings die von Graham Nelson. Und da sieht die Sache so ein bisschen anders da aus. Das ist, wenn man sich die Sprache weiter anguckt, das ist, also mich hat es sehr stark erinnert an C. Also da gibt es genau diese If-Konstrukte und so weiter und so fort, mit Klammern und so weiter. Also das sieht C ähnlicher aus. Da zeige ich auch noch gleich Beispiele zum Abschluss. Und dann in Form 7, das wiederum ist komplett was anderes. Da war ich auch sehr erstaunt. Ich habe gedacht, okay, das ist eine kleine Erweiterung oder sowas. Nicht umsonst wird es auch eine Natural Inform genannt, also das ist wirklich mehr so eine Beschreibung des ganzen, der ganzen Umgebung und so weiter über Text. Also man schreibt wirklich mehr wie ein Buch und das wird automatisch sozusagen in diesen Z-Code übersetzt. Ich sag mal so, man müsste sich den Code mal genauer angucken. Ich denke mir, es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie optimiert das die ganze Sache ist, auf jeden Fall denke ich mir, ich weiß nicht, ob es ob der Code so optimal ist, der rauskommt wie in der Inform 6. Fakt ist auf jeden Fall, dass Inform 6 weiter verbreitet zurzeit noch ist als Inform 7. Aber ich denke mal, das wird sich dementsprechend auch ändern. Definitiv, also die Sprache spricht mehr die Leute an, die die Adventures programmieren, das heißt, die nicht programmieren im Kopf haben, also für mich zum Beispiel nicht so, sondern mehr Leute, die halt zum Beispiel gerne Texte schreiben, also die Adventures schreiben. Und da ist das wesentlich einfacher, weil man sich halt mit irgendwelchen ja, komischen Syntax-Konstrukten streiten muss.
Was zum Beispiel?
Ja, ich habe die Inform-Engine hab ich auch installiert. Zeige ich jetzt gleich mal. Ich fange am besten erstmal an mit Zilf, also im Endeffekt mit Zilcode. Also das ist jetzt der Zilcode. Man sieht hier also als kleinen Anker, das ist die Routine im Endeffekt, die ich da mal gezeigt hatte. Und das ist im Endeffekt wie so eine Story aufgebaut ist. Das heißt, Routine Go ist zum Beispiel, das ist die Main-Routine, die dann dementsprechend benutzt wird. Also die 06 definiert ist im Header. Dann Tell ist sowas wie Print, also man bekommt es dann ausgegeben. Und wie man sieht, hier unten habe ich dann irgendwo, das ist dann der Aufruf der Quadratroutine und da kann man dementsprechend Versionen angeben und so weiter. Jetzt wundert man sich natürlich, ich habe die ganze Zeit hier über dieses Adventure und so weiter geredet, aber eigentlich habe ich kein Wort über den Parser verloren. Und das hat mich auch noch ein bisschen erstaunt, aber eigentlich ist es eine ganz gute Design-Idee gewesen. Der ganze Parser an sich ist selbst ein Zill programmiert. Das heißt, der Parser ist komplett außen vor. Das heißt, es ist die virtuelle Maschine, die hat eine tolle Optimierung für Objekte, für Dictionaries durchzusuchen. Das heißt, es gibt einen Tokenizer und solche Geschichten. Aber der Parser an sich, das ist eine Sache, die ist sozusagen außen vor und die kann natürlich dementsprechend auch verbessert werden, erweitert werden, ohne dass man die Maschine selbst verändern muss. Also ist eigentlich im Design her eine ganz nette Idee. Und der Parser, der wird auch hier irgendwo inkludiert. Also es gibt natürlich so Leute, die haben das dann reverse engineert. Und hier wird zum Beispiel dann der Parser inkludiert. Ja, das Ganze kann man dann durch den Zill jagen. Also es gibt eine Variante, die läuft auf Mono, also auf .NET. Kann es halt auf Mono laufen. Und das ganze Ding schimpft sich dann Zilf. Und muss man halt hier dementsprechend ausführen. Dann kompiliert er die ganze Sache. Und da kommt im Endeffekt hier das ZAP-File raus und Datenfiles, also sowas wie die Abbreviations-Table, die er automatisch rauszieht, die Objektdateien, die String-Tables. Das ist einfach nur so die Optimierung an der ganzen Geschichte. Wenn man sich jetzt mal den Code anguckt, ja, das ist dann im Endeffekt der Sampler-Code, der dann daraus erzeugt wurde. Man sieht die Inserts, also sprich das Include von den Daten. Und dementsprechend, der Assembler-Code ist eigentlich auch, wenn man den liest, ist relativ sprechend. Ja. Also ich catch return line feed, was soll man dazu sagen, das ist halt wirklich so auf diese Text-Processing-Geschichten ausgelegt. Man hat dementsprechend Labels und auch diese Möglichkeiten natürlich, Vergleiche durchzuführen, Branchings durchzuführen und so weiter und so fort. Ist relativ gut beschrieben. In der Z-Maschinen-Spezifikation. Was ich aber auch empfehle, ist im Endeffekt bei diesem ZIF, da ist im Endeffekt auch so eine HTML-Seite dabei. Und was der Unterschied eigentlich ist, der Graham Nelson, der hat halt eine eigene Abwandlung sozusagen dieser Original-Mnemonics durchgeführt. Und die Jungs, die das ZIF sozusagen programmiert haben, die haben so eine Vergleichstabelle. Das heißt, man sieht recht schön, okay, so war das eigentlich früher mal und in Form 6 sieht es ein bisschen anders da zum Beispiel aus oder in Form Sampler.
Was bedeutet eigentlich dieses Set mit dem Apostroph da? Meine Ahnung, ist ein ZF. Setzt du da einen Funktionswert?
Ja, das ist einmal bei Reference oder bei Value sind die Variable sozusagen, ob man den Inhalt haben möchte oder ob man den Wert selber haben möchte. Die Variablen sind schön, ja. Weil, wie gesagt, also wenn Sie da ein Detail haben möchten zu den ganzen Opcodes und so weiter, wirklich gut beschrieben in dieser Z-Maschinen-Spezifikation. Klar, man muss sich natürlich ein bisschen reinfuchsen in die Specs sind ja immer bisschen hart zu lesen, aber ist schon ganz okay. Okay, wenn ich jetzt so den Zapf heißt der, starte, dann liest ihr das in SMP die ganze Sache in, das sieht man hier oben schon, in dieses cloak.z3, was wiederum das Storyfile an sich ist. Und gucken, genau, das sieht man schon offen. Dann ist das Starte. Das ist halt das Adventure, ne? Und das sieht man auch oben, hatte ich einfach das, dieses Quadrat da reingeknallt. Und da sieht einfach, wie schön da oben ausgeht, das kann man rum. Und ja, also dieses Cloak of Darkness, das ist wirklich eine gute Sache, um die Sache einzusteigen, weil es halt nur drei Räume hat. Die Story ist eigentlich relativ simpel, man hat einen Umhang an und der Umhang, der hat eine gewisse Eigenschaft, wenn man den anguckt, sieht so aus, als ob der Licht absorbiert, also man, wenn man sich den anschaut, kann man den machen. Hat der Unnaturally Dark. Und die Story ist eigentlich so, man hat jedes ein Cloakroom und man kann den weil es ist ja praktisch auf den Haken gehängt. Jetzt bin ich in der Bar und die hat Licht. Im Normalfall hat die kein Licht. Und das Licht wird eigentlich angeschaltet dadurch, dass ich in diesen Cloak umgegangen bin und habe den Mantel an den Haken gehängt. Das ist eigentlich so eine Logik, die kann man sich wunderbar da drinnen angucken. Da gibt es nämlich diese Bits, diese Parameter, also nicht die Properties, sondern die Attribute. Und da ist ein Attribut, das heißt Lightbit. Und das wird im Endeffekt gesetzt. Das heißt, wenn ich den Mantel an den Haken hänge, dann wird das Lightbit gesetzt. Damit ist es in der Bar das Licht an. Und ich sehe jetzt auf einmal, oh, da ist irgendwie Sägespäne auf dem Boden. Und da ist irgendwas reingekritzelt. Wenn ich das jetzt lese, dann sagt er mir, ah, okay, du hast gewonnen. Das ist die ganze Story dahinter. Wenn ich aber im Dunkeln, das kommt der Gag dran, wenn ich im Dunkeln da reingehe und einfach irgendwie wild durch die Gegend laufe, dann sagt er mir so, mach das mal lieber nicht. Im Dunkeln da rumlaufen. Wenn ich das zweimal mache oder so, dann zählt er einfach einen Counter hoch und setzt dann sozusagen, okay, du hast verloren, weil du hast nämlich die Schrift, die auf der Erde ist, kaputt getrampelt. Das ist die ganze Story dahinter. Und das Schöne ist dran, wenn man es jetzt ein bisschen technischer betrachtet, die ganze Story gibt es halt als Ziel, die gibt es als Inform 6 und Inform 7. Jetzt gucken wir uns nochmal die ganze Sache in Inform an. Wie man schon sieht, ich meine, sieht ein bisschen komisch aus, weil die Auflösung ist so toll. Ich weiß nicht, ein bisschen kleiner mal die Schrift. Irgendwie die Fundgröße, die wird schon mal nicht mehr dargestellt, weil alles so groß ist. Ah, da war es von Zeit, okay. Jetzt haben wir gesehen, ne? Ah ja, huge, ne? Alles klar. Ne? Hoffen wir mal, dass man es lesen kann einigermaßen. Aber, es geht eigentlich auch gar nicht so darum, sondern es geht eigentlich darum, dass man sieht, ups, das ist ja schon, das sieht ja ganz anders da aus, was man heutzutage für tolle Möglichkeiten hat, das zu entwickeln. Ich meine, früher hat man halt irgendwie zum Beispiel auf einer PDP-10 mit einem Line-Editor gearbeitet oder sowas. Und hier hat man so ein komplettes Entwicklungspaket, was dabei ist. Und das ist wirklich so, dass ich hier einfach Go drücken kann und der führt das aus. Man kann das debuggen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr komfortabel hier drin zu arbeiten. Man hat die Hilfe dabei und so weiter. Jetzt aber nochmal zu dem Code. Also wenn man sich den Code hier anguckt, sieht er schon ein bisschen anders da aus. Jetzt sieht man aber auch hier schon das, was ich meine mit C ähnlich. Also wenn man dann ein bisschen komplexere Sachen hat, hat man dann so If-Geschichten halt auch drin mit logischen Operationen und so weiter. Die Objekte sehen immer noch so ein bisschen aus wie in Zill auch. Also man beschreibt ja irgendwie sowas mit Description und so. Hier sieht man auch das Lightbit. Hier ist das auch ein bisschen anders. Das heißt hier nicht Lightbit, sondern wird einfach hier getoppelt im Endeffekt. Also kann man sich ganz gut... Und hier sind auch so Sachen, Self, Hasn't Light, also man kann sozusagen auch wie in CT+ oder so, this, man kann sich selbst abfragen, okay. Solche Geschichten. Also,
wie wurde eine Condition an der Zelle ausgedrückt? Zum Beispiel mit If-Stopfen.
ein If, das ist im Endeffekt so, dass man dann auch ja, ähnlich, also man hat wie diese Quadratfunktion, hat man halt einen Branch-Operator. Das heißt, man hat was reingeschrieben, irgendwie zwei Parameter, die wurden verglichen. Mhm. Dann dementsprechend wurde die Routine ausgeführt, also ähnlich. Hier ist die Syntax halt dementsprechend viel ähnlicher. So, wenn man sich jetzt aber mal das Cloak 7 anguckt, das sieht komplett anders aus. Das ist dasselbe, wirklich dasselbe, dieselbe Story. Und die ganze Sache wird komplett einfach so beschrieben, indem man ja, einen Roman schreibt und eine Story erzählt. Das ist erstaunlich. Also ich, okay.
Das ist auch
mal
eine implizite Syntax.
Genau, aber ich meine, ist schon ein Schritt gewesen, denke ich mir, von der Syntax von 6 zu 7 überzugehen.
Ja, aber dann bist du abhängig von Englisch, von guter Kenntnis und englischer Grammatik.
Ja, ja,
sonst haut das nicht hin.
Und genau, man muss natürlich auch gewisse Sachen einhalten. Das funktioniert, jeder schreibt ja ein bisschen anders da. Es wird natürlich, ja, man muss sich auch in eine gewisse Vorgehensweise halten, sag ich mal. Wenn ich jetzt die ganze Sache mal ausführe, hat man genau das Gleiche halt hier. Also mit Inform 7 habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt. Kann ich kein großes Beispiel so zeigen. Würde mich mal interessieren, wie man da das Quadrat zum Beispiel implementiert. Keine Ahnung. Irgendwie sowas wie wahrscheinlich...
Schreib doch mal Multiply 5
mal 5 oder irgendwas. Das habe ich schon probiert. Also man kriegt dann halt... Schön ist, wenn man irgendwas hinschreibt, irgendwie... ich da... Wenn man anfängt irgendwie irgendwie sowas wie das und ich tippe das ein, dann kriegt man hier gleich eins um die Ohren gehauen, aber man kriegt auch gleich dementsprechend auch hin Beispiele oder wo man in der Dokumentation nachgucken kann. Das heißt, die ganze Sache ist wirklich hier, man hat hier die ganze Hilfe dabei, also die Integration hier ist wirklich erstaunlich. Man kann auch sowas machen wie Unit-Tests. Das heißt, man kann gewisse Durchläufe machen, kann die speichern und kann die ausführen. Also das Debuggen, glaube ich, von so Text-Adventure muss früher wirklich die Hölle gewesen sein. Also, und hier kann man das wirklich so übernehmen mit diesem Bless und dann dementsprechend so Walkthroughs dementsprechend konfigurieren. Aber ich sag mal so, da wir hier so Vintage-Computer-Festival sind, soll das auch der Ausblick gewesen sein. Ja, da bedanke ich mich schon mal. Ja, ich weiß nicht, ob noch Fragen da sind.
Ja, was ist denn aus dieser Firma geworden, aus Infocom?
Infocom, die wurden irgendwann mal von, oder die haben, war das eine Fusion oder war das ein...
Übernommen
von Activision. Und in dem Interview, also wenn man sich die GetLamp-DVD anguckt, da war es eigentlich ganz schön beschrieben, die waren eigentlich ganz happy damit mit der Activision-Übernahme, weil der Chef zu der Zeit wohl eigentlich Pro-Adventures war. Das heißt, die haben gedacht, ah, oh, es geht jetzt vielleicht wieder bergauf. Aber kurz Zeit später hat sozusagen der Boss gewechselt bei Activision und das muss ein mieser Sack gewesen sein gegenüber Infocom. Also der hat die nicht gut behandelt, muss man so auszudrücken, und haben die Sache dann sozusagen dann langsam aber sicher wegsterben lassen. Die letzten Zuckungen, glaube ich, waren die Lost Treasures auf Infocom. Die hat Activision dann nochmal so ganz nach dem Tod von Infocom, glaube ich, nochmal rausgebracht. Ne? Weil, hat man ja nachguckt, irgendwie 91 oder sowas. Da wurde angeblich, in der Version, die wir haben, die Lost Treasures, haben wir nachgeguckt, ist nicht dabei, aber angeblich soll dieser ITF-Compiler, Interpreter auch dabei gewesen sein.
Lost Treasures. Mehr eine historische Frage. Also es kommt so bei, ich habe jetzt beide Vorträge gehört, also es kommt so ein bisschen raus, dass Infocom sozusagen ernsthafte Sachen produzieren wollte und Zork wäre mehr so ein Proof of Concept gewesen.
Da war auch der Plan, da wirklich die Game-Geschichte einzustellen und komplett auf Cornerstone umzuschreiben. Mhm. Witzig war auch, diese Virtual Machine, das war eine wirklich gute Idee, ein großer Vorteil, aber es war halt zu langsam für diese Cornerstone-Datenbank. Sie haben probiert, die Zork-Engine, also diese Virtual Machine, die Zork-Z-Machine zu benutzen, mhm. Aber... das ist nicht ganz so geeignet gewesen für die Datenbank-Geschichte. Deswegen haben sie noch eine virtuelle Maschine. Das heißt wirklich, Cornerstone ist auch auf so einer virtuellen Maschine. Und soweit ich weiß, auf einer Atari ST oder so war das schon eine gute Datenbank. Auf der anderen Seite gab es dann auf einmal die BS3. Und die waren einfach nativ programmiert und die waren schneller. Man konnte Massendaten, also Massendaten reinpumpen Und das hat sozusagen der Sache das Wasser abgegraben. Aber die Idee war wirklich da, beim Teilen von diesen Members of the Board zu sagen, lass uns diese ganze Adventure-Geschichte einfach begraben und wir machen jetzt nur noch richtige Software. Da waren die auch gar nicht so glücklich bei der Games Division drüber, weil die haben eigentlich Geld verdient und das Geld wurde dann eigentlich in Cornerstone sozusagen auch reingebunden. Also wie gesagt, wenn einen das weiter interessiert, ich empfehle Get Lamb sich anzugucken. Gibt es auch, wenn man es nicht kaufen möchte, gibt es auch auf Google Tech Talks, Scott Adams, Get Lamb. Wirklich, wirklich interessant. Das ist übrigens auch der Mark Blank vorne mit dem Publikum, der ja bei Google arbeitet.
Die Idee funktioniert auch mit
Silk,
nur mit dem Form.
Gibt es für Silk auch im Rahmen? Aber eine Silk-artige Sprache, da hat keine Sonderfälle. Man hat ja auch gesehen, diese Silk ist auch Version 03. Mhm. Und das unterstützt bei weitem noch nicht alle Funktionalitäten. Also man kann sich das angucken. Ist aber auch SourceForge, also man kann auch gleich daran mitarbeiten. Ganz interessant. Und ich meine, es ist ein C-Sharp programmiert, eine ganz handhabbare Sprache. Also nicht in Muddle oder so. Was man sich auch kennen muss. Das ist
auch interessant. Man sollte vielleicht sagen, was Muddle bedeutet.
Muddle ist irgendwie so
unschnell. Muddle heißt Durcheinander, Chaos.
Ja, Chaos, verwirrt, genau. Kann nur, dass die beim MIT nicht so glücklich drüber waren. Nee, dann würde ich mal sagen, raus ist der heiße Dude, ne?